Also es geht um die Souveränität Gottes in der Errettung. Historisch gesehen war das ein Thema, das, wenn wir die Schriften anschauen, sehr klar gelehrt wurde in der Schrift, in der Bibel. Da wird allgemein die Souveränität Gottes gelehrt. Und das war auch ein Thema, das die Gläubigen aufrecht erhalten haben. Nur dann kamen irgendwann auch die Irrlehren auf und die falschen Lehren, die besagt haben, dass eben der Mensch selber alles in der Hand hat und dass der Mensch einen freien Willen hat. Und es ist auch logisch, dass das aufkam geschichtlich, weil es eine natürliche Veranlagung des Menschen ist, dass er immer selber die Kontrolle haben möchte, selbstbestimmt und sein eigener Herr sein möchte. Der Gedanke, dass es einen Gott gibt, der letztendlich alles regiert und lenkt und in der Hand hält, bereitet vielen Menschen Unbehagen. Und somit gab es schon im 2. und 3. Jahrhundert eben solche, die andere Positionen vertreten haben und es auch versucht haben, mit der Bibel zu begründen. Im 4. Jahrhundert war es dann so, dass Augustinus da wieder zurückgefunden hat zur Schrift. Also er war nicht der Einzige, es gab auch andere, aber es gab eine große Auseinandersetzung zwischen Augustinus und Pelagius in dieser Zeit, während Augustinus ganz klar gesagt hat, dass alles in Gottes Hand ist und dass er den Glauben schenkt und dass er die Gnade schenkt und dass alles ein Geschenk ist, hat Pelagius gesagt, dass jeder Mensch hat die Gnade geschenkt bekommen. Das heißt, allen Menschen steht die Gnade Gottes zur Verfügung und es liegt jetzt an dem Menschen selbst, was er daraus macht. Aber der Mensch hat an sich die Fähigkeit, sich selbst zum Guten zu verändern aus eigener Kraft, natürlich mit Hilfe dieser allgemein verfügbaren Gnade. Und dem hat dann Augustinus erwidert, dass es nicht der Fall ist, sondern der Mensch ist vollkommen unfähig zum Guten und er muss erstmal von Gott befähigt werden, um überhaupt irgendeine Bewegung zum Guten hin zu tun. Und da wird auch die Gnade Gottes deutlich, wenn man sagt, dass man alles Gott zu verdanken hat. Es ist natürlich klar, dass ihm alle Ehre gebührt. Und in Offenbarung sehen wir, wie die Gläubigen ihre Kronen vor dem Herrn niederwerfen und ihm alle Ehre geben und somit sich nicht selbst zuschreiben. Dann kam das tiefe Mittelalter und es ist, das wissen wir, dass in dieser Zeit sämtliche guten Lehren verloren gegangen sind, beziehungsweise einfach nicht mehr gelehrt worden und somit dann unter der Herrschaft der katholischen Kirche der Mensch natürlich seinen freien Willen zurückbekommen hat, in Anführungsstrichen. Also Augustinus hat sich da nicht durchsetzen können, obwohl man ihm damals Recht gegeben hat und das gewissermaßen auch als wichtiges Dokument eingeflossen ist, was er behauptet hat, hat man dann doch wieder versucht, durch den Semi-Pelagianismus, wie er heißt, also Halb-Pelagianismus, diese falsche Lehre wieder einzuführen und hat es auch getan. Dann kam eben die Reformation und schon vor der Reformation haben einige diese Wahrheiten erkannt, dass alles Gnade ist, dass es allein durch Glauben ist, dass es ein Geschenk Gottes ist, wenn ein Mensch gerettet wird. Und das war nicht erst Luther, sondern eben auch Wycliffe und Huss, die diese Wahrheiten verkündigt und vertreten haben. Und dann natürlich auch Luther, der auch Augustinus gekannt hat und der aber auch das Wort gekannt hat, es sehr studiert hat und da auch eben erkannt hat, dass der Mensch nichts vermag. Es ist alles an Gottes Gnade gelegen und der Wille des Menschen vermag nichts. Er ist versklavt unter die Sünde, unter das Böse und der Mensch bewegt sich beständig zur Hölle hin, zum Bösen hin und ist da meistens auch noch ganz fröhlich dabei. Dem ist natürlich die katholische Kirche wieder entgegengegangen und sie hat dann ganz klar festgehalten im Konzil von Trient, dass wer behauptet, dass man allein aus Glauben gerechtfertigt wird, der sei verdammt, der sei anathema, und hat so praktisch den Bann verhängt über jeden, der diese biblische Lehre der Rechtfertigung aus Glauben vertreten hat und diejenigen, die das vertreten haben, auch mit dem Schwert verfolgt und viele umgebracht und somit die Heiligen getötet. Daraufhin, nachdem dann ein Widerstand aufkam auf katholischer Seite, gab es auch Widerstand auf der reformierten Seite, und einige haben angefangen dann zu versuchen, die Sache irgendwie zu vereinen und eben dann aufrechterhalten, dass der Mensch doch irgendwo frei ist. Das hat auch mit vielen humanistischen Ideen übereingestimmt, die damals sehr verbreitet wurden. Und das hat wiederum diejenigen, die am Wort Gottes festgehalten haben, dazu bewegt, sich zu treffen, sich zu sammeln und sich ganz klar von diesen falschen Lehren zu distanzieren. Und als Ergebnis dieses Treffens hat man dann die 5 Punkte des Calvinismus, wie sie genannt werden, eben festgelegt. Und da ist eben wichtig zu sagen, dass man hier nicht irgendwelche neuen Lehren aufgestellt hat, sondern man hat wirklich versucht, anhand von der Bibel zu sagen, was lehrt die Bibel über diesen Bereich, über die Errettung des Menschen. Und da Calvin einen sehr großen Einfluss hatte nach Luther, also in der nächsten Generation praktisch, teilweise parallel, und er eben diese Lehren ganz klar vertreten hat, hat man diese 5 Punkte, eben die 5 Punkte des Calvinismus genannt, obwohl Calvin selbst da keinen Einfluss drauf hatte, auf diese Punkte selbst. Und anhand von diesen Punkten möchte ich jetzt einfach da durch die Schrift durchgehen und wirklich um zu schauen, was die Bibel darüber sagt. Diese Punkte hat man zusammengefasst mit dem Akronym TULIP. TULIP ist das Wort für Tulpe, also eine Blume. Und es gibt praktisch 2 Blumen. Es gibt die calvinistische Blume, TULIP, und es gibt die arminianische Blume. Die calvinistische Blume sagt eben, dass alles in Gottes Hand ist, dass Gott souverän ist, dass er alles bewirkt, und das ist auch die Lehre der Schrift, wie wir es in der Bibel finden. Und dann gibt es noch die arminianische Blume. Die arminianische Blume, die geht so: Man nimmt diese Blume und man macht eine Blüte ab und sagt, Gott liebt mich, macht die nächste Blüte ab, Gott liebt mich nicht, wieder Gott liebt mich, Gott liebt mich nicht. Und das, was am Ende übrig bleibt, ist dann das Ergebnis. Derjenige, der praktisch diese Position vertritt, ist sich nie sicher, ob er wirklich unter der Gnade und unter der Gunst Gottes ist, sondern es kann immer sein, zu jedem Zeitpunkt, dass er wieder von Gott abfällt. Und je nachdem, ob er das Glück hat, dass er im Moment seines Todes gerade geglaubt hat und an Gott festgehalten hat, hat er dann das ewige Heil. Wenn es eben so ist, dass gerade vor seinem Tod eine große Not gekommen ist und er gezweifelt hat, gehadert hat oder sonst irgendetwas und dem Herrn untreu war, dann ist das Ergebnis, Gott liebt mich nicht. Und er kommt dann in die ewige Verdammnis. Und da sehen wir ganz klar von der Schrift her, dass diese arminianische Blume keine Sicherheit geben kann, sondern immer sich mit Ungewissheiten herumschlägt. Aber der Mensch ist von Natur aus ein Zweifler und jemand, der die Verheißungen Gottes nicht annehmen möchte und der die Neigung auch hat, so zu reden und nicht glauben zu können, nicht annehmen zu können, dass er unter der Gunst, unter der Gnade Gottes steht und dass alles ein Geschenk ist. Und weil es so ist, ist es auch wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und wirklich zu schauen, was sagt die Schrift darüber. Und diese 5 Punkte sind lediglich eine Hilfe, das nach Themenbereichen aufzuteilen und sich so die Bibel anzuschauen, in Bezug auf verschiedene Bereiche der Errettung. Was sagt uns die Schrift da? Diese Punkte, TULIP, bedeuten das Folgende, und zwar kommt das vom Englischen her. Das T steht für Total Depravity, das heißt absolute Verderbtheit. Und das ist die Lehre der Bibel, dass der Mensch absolut verdorben ist. Es ist nichts Gutes in ihm. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen. Und alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Das, was uns auch die Bibel sagt. Es ist kein Funke Gutes im Menschen geblieben. Er ist unfähig zum Guten und somit ist er zwangsläufig und zwangsnotwendig auf dem Weg zur Hölle, wenn nicht ein großes Eingreifen hier im Leben eines Menschen geschieht. Das ist diese Total Depravity. Dann haben wir das U. Das U steht für Unconditional Election. Das heißt, bedingungslose Erwählung. Bedingungslose Erwählung heißt, dass Gott Menschen aus der Masse der Menschheit erwählt hat zum Heil, zur Errettung. Das heißt, aus allen Menschen heraus hat er einen Teil erwählt, und zwar ohne Bedingungen. Er hat nicht Menschen auserwählt und gesagt, den erwähle ich, aber nur, wenn er sich auch gut benimmt. Oder den erwähle ich, aber nur, wenn er auch einmal glauben wird. Nein, es ist bedingungslos, das heißt, Gott erwählt den Menschen und schenkt ihm dann als Folge dieser Erwählung zu einer bestimmten Zeit den Glauben. Das ist bedingungslos. Dann das L steht für Limited Atonement. Und Limited Atonement heißt begrenzte Sühnung. Das besagt, dass der Tod Christi in seinem wirksamen Sühnewert begrenzt ist. Und das ist ein Punkt, der vom Ausdruck her etwas Schwierigkeiten bereiten kann, weil wir in der Schrift auch Stellen haben, die sagen, dass er den Tod für jeden Menschen geschmeckt hat oder dass er für alle Menschen gestorben ist. Und es ist auch der Fall, dass das Evangelium und das Erlösungswerk Jesu den Ungläubigen angeboten wird und etwas anzubieten, was gar nicht da ist. Da kommen auch Probleme auf und somit muss man sich damit auch beschäftigen. Es gibt auf der anderen Seite aber auch ganz klar die Stellen, die auf einen begrenzten Wert seines Todes hindeuten. Zum Beispiel, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und aus dem Zusammenhang dieser Stelle wird deutlich, dass die alle, von denen hier die Rede ist, nicht alle Menschen ausnahmslos sind, sondern sich auf die Erwählten begrenzt. Und dieser Aspekt des Todes Jesu ist demnach ganz klar nur für die Erwählten. Und somit geht es praktisch bei diesem Punkt einfach darum, nicht zu sagen, dass der Wert des Blutes Jesu begrenzt ist, sondern sein Wert ist universell gültig und durch sein Blut könnten alle Menschen, die je gelebt haben, errettet werden. Das ist gar keine Frage. Also sein Blut ist ausreichend, um alle Menschen zu retten. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass am Ende nur die Auserwählten errettet werden und nur die Auserwählten in den Genuss der Wirksamkeit seines Blutes kommen. Und das ist von Anfang an schon festgelegt worden. Es ist ganz klar, dass jemand, der nicht erwählt ist, er wird nie durch das Blut Jesu gereinigt werden. Er wird auch nicht gerettet werden. Und somit kann man sagen, die Wirksamkeit seines Todes beschränkt sich letztendlich auf die Auserwählten. Dann haben wir das I. Und das I steht für Irresistible Grace, das heißt unwiderstehliche Gnade. Dieser Punkt besagt uns, dass wenn Gott jemand das Herz öffnet und ihn beruft, ihn wirksam beruft, derjenige auch glaubt und auch zu Jesus kommt. Er wird der Gnade Gottes in dem Moment nicht widerstehen können. Deswegen unwiderstehliche Gnade. Er handelt aber nicht unter einem Zwang, sondern Gott wirkt so auf den Willen des Menschen ein, dass er selber will. Und Gott kann das tun, denn er hat den Schlüssel zum Herzen der Menschen und er wird das bei allen Erwählten tun. Das heißt, er wird alle Erwählten zu sich ziehen. Sie werden irgendwann den Ruf Gottes hören und werden willig kommen. Dann der letzte Punkt, Perseverance of the Saints, das Ausharren der Heiligen, das ist eben die Heilsgewissheit. Das besagt uns, dass jemand, der zum Glauben gekommen ist, jemand, der ein Kind Gottes ist, auch bis zum Ende beim Herrn bleiben wird und er wird in die ewige Herrlichkeit eingehen. Da gibt es verschiedene Grundlagen dafür. Eine der Grundlagen ist das vollbrachte Werk des Herrn. Wenn es möglich wäre, dass irgendjemand, der durch das Blut Christi gereinigt worden ist, doch wieder von Gott abfallen könnte, würde das bedeuten, dass das Blut Jesu nicht ausreicht, um ihn vollkommen zu erlösen. Aber der Hebräerbrief sagt uns, dass der Herr Jesus vollkommen rettet, vollkommen erlöst und nicht ein unvollendetes Werk tut mit seinen Erwählten. Es würde dann auch keinen Sinn machen, dass er überhaupt jemand auserwählt hätte, der dann nachher wieder doch verloren geht. Es würde auch bedeuten, dass der Hirte seinen Hirtendienst nicht tun könnte. Er würde ja letztendlich als jemand dastehen, der versagt hat, wenn am Ende nur die Hälfte der Herde in der Ewigkeit ankommt. Das sind die Punkte. Die Lehre über die Souveränität Gottes hat einige sehr praktische Auswirkungen und ich möchte einfach zwei nennen. Und zwar das erste, was wir sehen, das sehen wir im Epheserbrief, ist, dass die Souveränität Gottes, die Lehre darüber, Anbetung im Gläubigen bewirken soll und auch bewirkt. Es ist die Grundlage für den Lob und für die Anbetung Gottes, dass man Gott preisen kann, ihn loben kann, dass er so handelt und dass man ihn loben kann für seinen Heilsratschluss. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist Heilsgewissheit. Im Römerbrief, zum Beispiel Römer 8, da sehen wir, dass die Souveränität Gottes mit der Heilsgewissheit in Verbindung steht. Da haben wir diese goldene Kette von der Auserwählung, von der Ewigkeit her bis zur Verherrlichung. Und der Gläubige darf sich sicher sein, weil er auch über die Souveränität Gottes Bescheid weiß. Das heißt, zwei ganz wichtige Bereiche. Und deswegen ist diese Lehre nicht unwichtig. Es ist nichts Zweitrangiges, sondern es ist sehr wichtig, darüber Bescheid zu wissen, um Gott auch in rechter Weise zu loben und anzubeten und auch, um sich seines Heils gewiss zu sein und die Ruhe und den Frieden im Herrn finden zu dürfen. Somit wissen wir von der Bibel her, dass wenn wir beten nicht einfach irgendetwas, sondern wir beten auf biblischer Grundlage, auf lehrmäßiger Grundlage und die Lehren der Schrift, das, was wir im Wort Gottes lernen, ist für uns die Basis auch unserer Anbetung und letztendlich auch unseres Wandels. Das heißt, um Gott in rechter Weise anzubeten, müssen wir über das Wort Gottes Bescheid wissen und wir sind angewiesen auf den Herrn selbst, um zu beten und somit ist es nicht nebensächlich, sich damit auseinanderzusetzen. Ich möchte erstmal, bevor ich mit dem ersten Punkt anfange, etwas Allgemeines sagen über die Souveränität Gottes und dazu einige Bibelstellen anschauen. Eine Stelle, die erste, die ich hier betrachten möchte, ist Jesaja 14. Vers 24. Der Herr der Herrscharen hat geschworen und gesagt, für wahr, es soll geschehen, wie ich es mir vorgenommen habe, und es soll zustande kommen, wie ich es beschlossen habe. Ich will den Assyrer zerschmettern in meinem Land, und ich will ihn zertreten auf meinen Bergen. So wird sein Joch von ihnen genommen werden und seine Last von ihren Schultern fallen. Das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde. Und dies ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Völker. Denn der Herr der Herrscher hat es beschlossen, wer will es vereiteln? Seine Hand ist ausgestreckt, wer will es abwenden? Also hier sehen wir ein herrliches Zeugnis über die Souveränität Gottes. Wir sehen, dass sein Ratschluss erwähnt wird und sein Ratschluss steht oft im Zusammenhang mit seiner Souveränität. Und es wird sehr deutlich, dass das, was er beschlossen hat, auch passieren wird. Das, was er in seinem Ratschluss festgelegt hat, wird ausgeführt. Da es der Herr beschlossen hat, kann es niemand abwenden. Und hier sehen wir, dass es nicht möglich ist, den Ratschluss Gottes zu vereiteln. Es ist nicht möglich, etwas, was er festgelegt hat, von Ewigkeit her abzuwenden. Wir können nichts daran ändern, wir können es nicht aufhalten und wir können noch so versuchen, gegen Gott zu kämpfen. Es wird uns nicht gelingen, das aufzuhalten. Somit ist der Ratschluss Gottes eben unumstößlich, er steht fest. Und auch die Errettung des Menschen an sich steht in Verbindung mit dem Ratschluss Gottes. Und von dem her wissen wir, es ist etwas, was er beschlossen hat und was geschehen wird. Weiter auch in Jesaja sehen wir in Kapitel 46. Vers 10. Ein Vers, der in die gleiche Richtung geht. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Also auch hier spricht der Herr, dass sein Ratschluss zustande kommt, was ihm gefällt, vollbringt er. Er tut es, weil er es beschlossen hat und somit ist es nicht eine zweifelhafte Sache. Es ist nicht etwas, was vielleicht passiert und vielleicht nicht passiert, sondern es wird sicher passieren und ausgeführt. Dann in Micha. Vers 12. Sie erkennen aber nicht die Gedanken des Herrn und sie verstehen seinen Ratschluss nicht, dass er sie zusammengebracht hat wie Garben auf der Tenne. Also auch hier sehen wir den Ratschluss Gottes, wie er mit Menschen handelt, die das in diesem Moment gar nicht unbedingt wissen oder erkennen. Und so führt der Herr Völker herbei. Er führt ein Volk gegen das andere herauf und erobert ein Volk durch das andere und bringt dadurch seinen Ratschluss zustande, ohne dass dieses Volk unbedingt weiß, dass es vom Herrn als Werkzeug gebraucht wird. Das heißt, wenn Gott in seinem Ratschluss Dinge tut und ausführt gemäß seinem Ratschluss, kann es sein oder ist es oft so, dass die Handelnden nicht wissen, dass sie in diesem Moment Gottes Ratschluss erfüllen. Das heißt, Gott wirkt souverän und er lenkt Dinge souverän und da verfügt er über die Menschen. Er lenkt die Herzen wie Wasserbäche, so dass der Mensch meint, es wäre sein eigener Entschluss gewesen, diese Handlung durchzuführen, aber in Wirklichkeit hat der Herr es beschlossen und hat es bewirkt. Wir sehen auch im Neuen Testament in Apostelgeschichte 4, Vers 28, dass das Werk, das der Herr vollbracht hat und alles, was dazugehört, durch Gottes Ratschluss ausgeführt worden ist. Ich lese ab Vers 27. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Also hier wird gesagt, dass Pontius Pilatus und die Heiden und das Volk Israel sich gegen Jesus versammelt haben, um ihn auszuliefern, um ihn hinzurichten, um ihn zu töten. Das waren Handlungen größter Sündhaftigkeit. nämlich dass sie den Sohn Gottes abgelehnt haben und ihn ausgeliefert haben und ihm Leid zugefügt haben und dass er all das Schreckliche erlitten hat durch ihre Hände, das ist Sünde, das ist Böses. Es ist etwas, was Gott nicht gefällt, diese Sünde. Und trotzdem wird uns hier gesagt, dass sie das getan haben, was der Ratschluss Gottes zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Das heißt, hier sehen wir, dass Gott auch das Böse, das in der Welt geschieht, verordnet hat. Er hat das Böse, das Jesus zugefügt worden ist, verordnet. Das heißt nicht, dass Gott selbst sündigt, aber er lenkt in seiner Souveränität die Dinge so, dass es so geschehen muss, wie er es beschlossen hat. Das heißt, er lenkt das Böse in die Bahn, in die er es lenken möchte. Und somit musste es geschehen, dass Jesus dieses erleidet. Und sein Opfer, sein Werk, das er vollbracht hat, war schon vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt. Wir lesen auch in Bezug auf die Errettung des Menschen in Epheser 1, Vers 11 vom Ratschluss Gottes. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Hier sehen wir, dass er alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens und somit alles in irgendeiner Art und Weise in seinem Ratschluss inbegriffen ist. Und hier geht es natürlich um uns, wir sind vorherbestimmt nach dem Vorsatz dessen, der dies alles bewirkt. Es wird ganz deutlich, dass es um den Willen des Herrn geht, der das bestimmt hat und nicht um unseren Willen. Und damit ist deutlich, dass die Souveränität Gottes sich auch auf die Errettung von Menschen erstreckt. Gott ist also nicht nur souverän in seinem Handeln in der Welt im Allgemeinen, sondern er ist auch souverän, indem er einzelne Menschen rettet. Auch das ist in seinem Ratschluss beschlossen worden und inbegriffen. Wir haben trotzdem in der Schrift die Aussagen über die Verantwortung des Menschen. Der Mensch ist verantwortlich vor Gott. Das sehen wir in Römer 2. Vers 4, da lesen wir, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben, denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Also hier lesen wir, dass Gott zu Buße leiten möchte, zum einen, und auch, dass der Mensch sich den Zorn aufhäuft und dass er nach seinen Werken gerichtet wird. Auch das ist eine biblische Wahrheit und auch in Offenbarung 20, Vers 11, wo die Menschen vor dem großen weißen Thron erscheinen, werden sie nach ihren Werken gerichtet. Und das ist auch wahr, es sind zwei Wahrheiten. Die eine Wahrheit ist, dass Gott souverän ist. Die andere Wahrheit ist, dass der Mensch sich vor Gott verantworten muss und dass er verpflichtet ist, dem Evangelium zu glauben. Er wird aufgefordert, umzukehren und Buße zu tun und zum Herrn zu kommen. Das ist beides wahr. Der springende Punkt aber in dieser Frage ist jetzt, kann der Mensch selbst aus eigener Kraft dieser Verantwortung gerecht werden? Hat er die Fähigkeit, Buße zu tun? Hat er die Fähigkeit, von sich heraus zu glauben und zum Herrn zu kommen? Und da ist das Zeugnis der Schrift, dass der Mensch dieser Verantwortung nicht nachkommen kann. Er ist unfähig zum Guten und er ist unfähig, Buße zu tun und er ist unfähig, mit Ausdauer das Gute zu wirken, wie es hier steht. Er kann es einfach nicht und das sehen wir auch gerade in diesem Brief, im Römerbrief, dass der Herr den Menschen erstmal verändern muss, dass er überhaupt das Gute tun kann. Und da, das bringt uns dann auch zu unserem ersten Punkt, und zwar die Verderbtheit des Menschen. Wir wollen nun eben anfangen zu betrachten, was sagt die Bibel über die Verderbtheit des Menschen? Lehrt uns die Schrift, dass der Mensch noch ein Kern Gutes in sich hat und dass er sich selber zum Guten verbessern kann, wenn er sich Mühe gibt? Oder lehrt uns die Schrift, dass er absolut verdorben ist? Und das Zeugnis der Schrift ist die absolute Verdorbenheit des Menschen, wie ich schon erwähnt hatte. Er ist unfähig zum Guten und diese Verdorbenheit ist auf alle Bereiche des Menschen übergegangen. Das heißt, sowohl sein Leib ist ein gefallener Leib, aber auch seine Seele ist gefallen, sein Verständnis ist verfinstert, er ist in allen Bereichen unfähig zum Guten und es bleibt nichts Gutes in ihm, kein einziger Funke. Und da möchten wir jetzt die Stellen anschauen, die das lehren. Das fängt im Alten Testament schon an. In 1. Mose 6, Vers 5. Da heißt es, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde, und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur Böse. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Also hier lesen wir, dass alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse war. Es war nicht so, dass es manchmal böse, manchmal gut war, sondern alles Trachten des Herzens war nur böse. Und die gleiche Aussage finden wir in Kapitel 8. Vers 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach zu seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Hier wird deutlich, dass nicht nur die Generation, die durch die Sintflut vernichtet worden ist, böse war alle Zeit, sondern auch die Generation danach, die ja gottesfürchtig war, zumindest am Anfang. Auch hier sagt der Herr immer noch, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Also von klein auf ist das Trachten des Herzens böse und nicht gut. Auch Paulus ist da sehr dogmatisch, was das Thema angeht. Muss man einfach so sagen. In Römer 3, ab Vers 9 sagt er, wie nun haben wir etwas voraus, ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Also er begründet das auch mit dem Alten Testament, dass der Mensch böse ist, dass nichts Gutes ist und wendet das auf alle Menschen an. Er sagt, sowohl Juden als auch Griechen, über alle gilt dieselbe Beurteilung. Genauso hat uns Jeremia schon gesagt in Jeremia Kapitel 17, Vers 9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Also er bekennt, dass das Herz des Menschen trügerisch und bösartig ist und unergründbar ist, außer vom Herrn, wie er eben in den folgenden Versen dann sagt. Und somit ist das auch das Zeugnis von Jeremia und von den alttestamentlichen Propheten, dass der Mensch böse ist. Jesus selber hat das auch gelehrt in Johannes 8, Vers 44. Sagt er, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Und so gibt es viele Stellen in der Schrift, die uns sagen, dass der Mensch böse ist, unter der Herrschaft des Teufels ist, ein trügerisches, bösartiges Herz hat, auf das Böse gerichtet ist und das Böse will. Das will der Mensch, das Böse und nicht das Gute. Der Mensch ist in diesen Zustand gelangt durch die erste Sünde Adams. Das sagt uns die Schrift auch, dass durch den Sündenfall die Sünde auf die ganze Menschheit übergegangen ist. Und das sehen wir in Römer Kapitel 5. Vers 12. Da ist es darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. So hier wird gesagt, sie haben alle gesündigt und die Folge aber, die Ursache ist die Sünde des einen Menschen. Auch in Römer 3, Vers 23 finden wir die Aussage, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Nun fragen wir uns, was ist gemeint? Welche Sünden sind gemeint? Und wenn wir hier das lesen im Zusammenhang, dann sehen wir, hier sind nicht einzelne persönliche Sünden gemeint, sondern alle haben gesündigt mit Adam. Sie haben die Sünde Adams begangen. Und vom Griechischen her haben wir hier den Aorist, und diese Form deutet auch in die Richtung, dass hier nicht einzelne persönliche Sünden gemeint sind, sondern es geht um die Sünde, die Adam begangen hat. Nun ist natürlich die Frage, inwieweit kann man uns die Sünde Adams vorhalten? Was haben wir denn mit der Sünde Adams zu tun? Nun, wir finden in der Schrift dieses Prinzip, dass Sünden, die jemand anderes begangen hat, oder auch Handlungen, die jemand anderes begangen hat, den Nachkommen angerechnet werden kann. Und ein positives Beispiel finden wir gerade bei Melchisedek. Das lesen wir in Hebräer 7. Ich lese mal ab Vers 7. Nun ist es aber unwidersprechlich so, dass der Geringere von dem Höhergestellten gesegnet wird. Und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham auch für Levi, den Empfänger des Zehnten, der Zehnte entrichtet worden. Denn er war noch in der Lende seines Vaters, als Melchisedek ihm begegnete. Also hier wird gesagt, dass obwohl Abraham den Zehnten gegeben hat, durch Abraham auch Levi den Zehnten gegeben hat, weil Levi in der Lende Abrahams war. Levi hat gar nichts damit zu tun, mit dieser Begegnung zwischen Abraham und Melchisedek, und trotzdem wird es praktisch hier ausgedrückt, dass sehr wohl eine Verbindung besteht. Er war nämlich in der Lende Abrahams. Und so sehen wir dieses Prinzip, das unserem Verstand zwar zuwider ist, aber in der Bibel finden wir es. Adam hat gesündigt und wir waren in Adam, wir sind mit Adam verbunden und haben so diese Sünde zusammen mit Adam begangen und sie wird uns als unsere Schuld angerechnet, für die wir Vergebung brauchen. Nicht nur wird uns die Schuld Adams angerechnet, sondern die Folge dieser Sünde Adams war der Fluch über den Menschen, sodass er eine sündige Natur bekommen hat. Und diese sündige Natur hat jeder Mensch von Adam her. Und diese sündige Natur führt dazu, dass jeder Mensch auch persönlich sündigt. Das heißt, es gibt eine zweifache Schuld, nämlich die Schuld Adams, die uns vorgehalten wird, und die persönlichen Sünden, aus denen wir uns auch nicht rausreden können. Wir sündigen nämlich auch aus eigener Wahl und der gefallene Mensch tut das sehr gern. Er leidet im Allgemeinen nicht so sehr darunter, es sei denn, die Gnade Gottes hat schon angefangen zu wirken an dem Menschen oder er hat ein gewisses Licht geschenkt bekommen. Es ist so, dass bei schlimmen Sünden natürlich das Gewissen die Menschen ermahnt, auch die Ungläubigen. Das ist etwas, was Gott mitgegeben hat, sodass nahe niemand eine Entschuldigung hat. Aber bei vielen Sünden ist der Mensch in einer großen Gleichgültigkeit. Und ich hatte erwähnt, dass der Mensch die sündige Natur geerbt hat, bekommen hat von Adam. Wir haben sie alle. Und diese sündige Natur, die wirkt sich auch in einigen Bereichen ganz praktisch aus. Und das möchte ich noch betrachten mit euch zusammen. In welchen Bereichen hat das eine Auswirkung? Was für Bibelverse gibt es darüber? Und wir können zwei große Bereiche unterscheiden. Das eine ist das Verständnis, der Verstand. Und das andere ist der Wille. In diesen Bereichen macht sich die sündige Natur bemerkbar. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Bereich, mit dem Bereich Verstand. Und im Bereich des Verstandes ist es so, dass der Mensch blind ist. Er ist blind in seinem Verständnis. Ich hatte ja gesagt Verstand oder Verständnis. Er ist blind im Verständnis, das sehen wir im Epheserbrief, Epheser 4, Vers 18. Ich lese ab Vers 17. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt wie die übrigen Heiden, wandelt in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Also hier wird sowohl der Sinn erwähnt, ihr Sinn ist nichtig und ihr Verstand ist verfinstert. Es ist dunkel, sie sind blind. Also es ist eine große Finsternis, die sich über den Verstand des Menschen gelegt hat, so dass er das Licht Gottes und die Wahrheit Gottes nicht sehen kann und nicht erkennen kann. Der Mensch hört zwar von Gott, er hört auch von den Werten Gottes, von der Liebe Gottes, von diesen Dingen, aber er ist blind dafür. Das ist genauso, wie wenn man einem Blinden erzählt, dass es Farben gibt. Er wird zwar das irgendwie aufnehmen und verarbeiten, es gibt Farben, aber er hat die Farben nie gesehen und er weiß nur vom Hörensagen von den Farben. Und so ist es beim verlorenen Mensch, der diese sündige Natur hat. Er ist blind für die Wahrheit, er ist blind für das wahre Licht und für das Licht der Welt. Dann die nächste Stelle ist 1. Timotheus 4, Vers 2. Und da sehen wir als nächster Punkt in diesem Bereich, dass der Mensch gebrandmarkt ist in seinem eigenen Gewissen. Das heißt hier, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie sind gebrandmarkt, das heißt, sie sind gefühllos. Sie haben kein Gefühl in ihrem Gewissen. Es ist wie, als ob ein Eisen sich da draufgelegt hätte und ein großes Brandmark in diesem Gewissen da ist. Das Gewissen ist zwar da, aber das Gewissen ist stumpf. Dann in Titus 1, Vers 15, da lesen wir, dass der Mensch vergiftet ist oder befleckt ist. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Sie sind also befleckt, vergiftet durch die Sünde. So viel zu dem Sinn des Menschen, zum Verstand des Menschen. Ich möchte jetzt auf den anderen Bereich eingehen, und zwar der Wille des Menschen. Auch hier sehen wir, dass auf den Willen des Menschen die Sünde lastet und die Sünde dem Menschen anhaftet. Und das wirkt sich als erstes in Feindschaft aus. Das sehen wir in Römer 8. Römer 8, Vers 7, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Also der Mensch ist ein Feind Gottes. Er zeichnet sich durch Feindschaft gegen Gott aus. Ein weiterer Bereich ist Hass, das sehen wir in Römer 1. Und zwar, da haben wir eine ganze Liste von Sünden. Römer 1, Vers 29. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Also diese ganzen Eigenschaften, von denen viele auch gegen Gott gerichtet sind, drücken den Hass des Menschen gegenüber Gott aus. Nicht nur gegenüber seinem Nächsten, sondern als Gottesverächter ist er jemand, der Gott verachtet, der Gott hasst. Dann der dritte Punkt in dem Bereich des Willens ist die Herzenshärte. Die sehen wir in Johannes Kapitel 12. Ab Vers 37, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Also hier sehen wir den Mensch als verhärtet und auch als eine Folge des Gerichtes, nämlich der Herr hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet. Da sehen wir beides, was wir schon gesehen hatten, dass der Mensch blind ist, verblendet ist und ein hartes Herz hat. Dann in Johannes 5. Vers 40 lesen wir, dass der Mensch unwillig ist. Da ist es, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Der Mensch will nicht zu Jesus kommen, er will ihn nicht haben, er will das Heil nicht, er will das ewige Leben nicht. Er ist durch Unwille ausgezeichnet. Apostelgeschichte 7, Vers 51. Da lesen wir, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Der Mensch ist jemand, der widerstrebt. Er zeichnet sich durch Widerstreben aus und Halsstarrigkeit. Eine weitere Eigenschaft im Bereich des Willens. Er widerstrebt Gott. Dann noch eine letzte Stelle in diesem Bereich. Sehen wir wieder im Johannesevangelium. Johannes 6. Vers 44, ich lese ab Vers 43, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein, jeder, der nun vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Hier sehen wir, dass der Mensch versklavt ist unter die Sünde. Er ist ein Sklave. Und weil er ein Sklave ist, kann er nicht zu Jesus kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Also ein weiterer Bereich, der auf den Willen des Menschen zutrifft. Der Mensch ist ein Sklave der Sünde, ein Sklave des Bösen und des Teufels. Es muss also ein Wunder geschehen, dass ein Mensch befähigt wird, zum Herrn Jesus zu kommen. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Im Bereich des Verstandes und des Sinnes der Menschen ist der Mensch blind, gefühllos, vergiftet. Und im Bereich des Willens zeichnet der Mensch sich aus durch Feindschaft, Hass, Herzenshärte, Unwille, Widerstreben und Versklavung. Und durch diese wenigen Bibelstellen haben wir gesehen, dass die Verderbtheit des Menschen vollkommen ist. Sie umfasst sämtliche Bereiche des Menschen und er hat diese sündige Natur. In dieser sündigen Natur kommt er zur Welt und dadurch zeichnet er sich aus und ist somit unfähig zum Guten. Allein von diesem ersten Punkt ist deutlich, dass Gott souverän eingreifen muss, dass überhaupt jemand zum Herrn finden kann und gerettet werden kann. Und es ist nicht ein menschliches Werk, sondern es ist ein Werk Gottes. Wie Jesus selbst sagt, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat.